Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Bitte schlagt eure Bibeln auf, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Lukas 21, 1 bis 4, wir hören Gottes lebendiges Wort. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Die meisten von euch kennen diesen doch recht bekannten Bibeltext wahrscheinlich. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon oft gehört, schon oft gelesen und ihr denkt euch, die Botschaft ist doch klar. Gebt großzügig, gebt mit richtiger Herzenshaltung. Aber es ist wirklich so einfach, steckt hinter diesen Worten nicht eigentlich noch viel mehr? Und ja, dahinter steckt mehr. Das sehen wir nicht nur durch den Kontext. In Kapitel 19 des Lukas-Evangeliums lesen wir vom Einzug Jesus in Jerusalem. Wir lesen von dem Ereignis, dem wir an Palmsonntag gedenken. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Menschen jubeln ihm zu. Seine letzten Tage beginnen. Die letzte Woche seines irdischen Handelns steht bevor. Und in diesen letzten Tagen, kurz vor seinem Tod, lehrt Jesus im Tempel. In den Kapiteln 20 und 21 lesen wir dann eben von diesen Predigten. Die Situation, die wir gerade gelesen haben, findet am Mittwoch statt. Der Mittwoch ist der Tag vor dem Passafest, zwei Tage vor dem Tod Jesu, kurz bevor er das Abendmahl einführt. Und an eben diesem Tag lehrt er den ganzen Tag im Tempel. Er wird herausgefordert von Fragen von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten. Und er lehrt über seine Vollmacht. Er erzählt das Gleichnis von den Weinbergpächtern, die am Ende den Sohn des Besitzers töten. Er spricht über die Auferstehung der Toten und kritisiert die falsche Religion der Schriftgelehrten. Ja, all die Themen, die er an diesem Tag lehrt, offenbaren, dass er Vollmacht hat, dass er der Messias ist. Er macht seinen Zuhörern immer wieder klar, wer er ist. Die letzten Worte dieser Predigt, die wir in Kapitel 20 lesen, sind kritische Worte gegenüber den Schriftgelehrten. In Vers 46 und 47 steht dort, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gerne im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Und als Jesus mit dieser Predigt fertig war, als er diese letzten Worte gesprochen hat, hat er sich im Tempel niedergesetzt. Er hat sich in den Frauenhof gesetzt und die Menschen dort beobachtet. Es war damals üblich, im Frauenhof des Tempels, dass Opferkästen aufgestellt waren. Es waren 13 Stück und sie waren alle für den Unterhalt des Tempels bestimmt. Jeder für einen etwas anderen Zweck und er hat dann eine Inschrift getragen, die den Verwendungszweck angab. Und zur Zeit des Passafestes, welches ja nur einen Tag bevorstand, pilgerten viele Menschen von ganz Judäa, von ganz Israel nach Jerusalem zum Tempel. Sie legten alle dort Geld ein. Und genau diese Menschen hat Jesus beobachtet. Und ihm fallen viele Reiche auf, die viel einlegen. Aber ihm fällt auch eben diese Witwe auf, die eigentlich nichts einlegt, nur zwei Schärflein. Oder andere Übersetzungen sagen zwei Kupfermünzen. Das war die damals kleinste Geldeinheit. Und ein so ein Schärflein war ungefähr das 132. eines Tageslohns. Es war also quasi wertlos. Menschlich gesehen hat dieses Geld keinen Unterschied gemacht. Menschlich gesehen hat der Tempel das Geld der Witwe eigentlich nicht gebraucht. Aber Jesus benutzt genau dieses Beispiel, genau dieses Geben von so wenig Geld, um seine Rede vorher zu bestärken, um es als Beispiel von seiner vorherigen Rede anzuführen. In der Parallelstelle in Markus lesen wir, dass er, bevor die Verse 3 und 4 sagt, seine Jünger zusammenruft. Er spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Das führt mich zu zwei Punkten. Zum ersten, lerne von der Witwe. Zum ersten, lerne von der Reiche. Zweitens, lerne von der Witwe. Zum ersten Punkt. Es ist interessant, dass wir in diesen vier Versen von den Reichen eigentlich genauso viel lesen wie von der Witwe. Es liegt also nahe, dass Jesus nicht nur die Witwe als gutes Beispiel, sondern auch die Reichen als schlechtes Beispiel benutzen möchte. Er benutzt dieses Negativbeispiel der Reichen, die viel einlegen, um uns zu warnen, ja, um uns zu schützen. Denn die Reichen legen aus ihrem Überfluss zu den Gaben Gottes. Ihre Gaben, so lesen wir es wieder in Markus, sind groß. Ja, sie legen viel ein. Und aus menschlicher Perspektive ist es ziemlich gut. Die Gaben, die die Reichen einlegen, die finanzieren den Tempel wirklich. Die der Witwe sind dafür nicht wirklich geeignet, das ist viel zu wenig. Aber Jesus geht es hier nicht um die Größe der Gabe. Ihm ist es egal, dass die Witwe nur zwei so Kupfermünzen einlegt. Für ihn spielt es auch keine Rolle, dass die Reichen so viel einlegen. Ihm ist die Herzenseinstellung wichtig. Er sieht, dass die Reichen aus ihrem Überfluss geben, dass sie geben, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja, dass ihr Opfer für sie eigentlich bedeutungslos ist. Ja, ein Opfer, das bedeutungslos ist, ein Opfer, das aus Überfluss gegeben wird, ist eigentlich gar kein wirkliches Opfer. Das Wort opfern bedeutet, etwas Wertvolles zu geben, etwas zu geben, was man eigentlich gar nicht abgeben will. Opfern fällt nicht einfach, es ist nicht bedeutungslos. Ein Opfer kommt nicht aus Überfluss. Aber noch viel wichtiger ist es, dass ein echtes Opfer mit einer aufrichtigen, mit einer ehrlichen Herzenseinstellung gegeben wird. Wenn wir opfern, dann sollten wir das nicht aus Pflichtgefühl oder Tradition tun, sondern aus Liebe zu Gott. Denn Opfern ist Hingabe zu Gott. Die Kritik an den Reichen geht hier aber noch weiter. Er kritisiert die Herzenseinstellung beim Geben, aber auch die laue Religiosität der Reichen im Allgemeinen. Ja, eigentlich sollten die Reichen für die Armen und Witwen da sein. Sie sollten sie auffangen in ihrer Not. Aber hier passiert eigentlich genau das Gegenteil. Die Reichen legen aus falscher Tradition viel Geld ein. Sie helfen der Witwe nicht. Sie gehen an der Witwe vorüber, schenken ihr keine Beachtung. Und ihre Armut ist für sie kein Grund zu helfen. Ja, wenn es den Reichen doch wirklich darum gehen würde, Gott zu ehren, würden sie dann nicht der Witwe helfen? Ja, sie würden dann nicht die Häuser der Witwen zerfressen, wie wir es eben gelesen haben. Ja, die religiösen Handlungen und ihre religiösen Taten übertünchen ihre Herzenseinstellung. Sie verdecken die wahre Herzenseinstellung. Nach außen scheinen diese Reichen fromm zu handeln, aber in ihrem Herzen ist Gottlosigkeit zu finden. Ihr Herz hängt an anderen Dingen. In den Versen 46 und 47 lesen wir, wonach die Schriftgelehrten und Pharisäer streben. Sie suchen Ansehen und Beliebtheit beim Volk. Ja, Ehre und Geld. Ihr Herz hängt nicht an Gott, sondern an der Welt. Matthäus 6, Vers 24 sagt deutlich, dass wir nicht Gott und der Welt dienen können. Ja, Gott und Welt, das sind Gegensätze. Die Bibel sagt, wenn wir Gott lieben, hassen wir die Welt. Und wenn wir die Welt lieben, hassen wir Gott. Wir können nicht beides lieben. Was wir hier sehen, ist Götzendienst. Ja, auch unser Götzendienst erscheint oft fromm. Er scheint, als wäre es wirklicher Gottesdienst. Sagen wir nicht oft Sätze wie, er hat doch sein ganzes Leben wohltätig gespendet. Oder, war er nicht immer im Gottesdienst? Ja, viele Menschen tun all diese Dinge, aber sie tun sie aus Pflichtgefühl, aus Ablass. Sie versuchen ihr schlechtes Gewissen mit ihren guten Taten zu beruhigen. Ja, sie sind wie ein Haus mit einer schönen, neu gestrichenen Fassade. Von außen sieht dieses Haus schön aus. Es sieht aus, als wäre es neu gebaut. Aber die Leitungen und der Innenraum des Hauses, sie sind total marode, total kaputt. Und auch wenn es im ersten Moment nicht so scheint, diese Menschen dienen nicht Gott. Sie dienen der Welt. Sie lieben nicht Gott, sie lieben die Welt. Sie haben ihre Priorität auf sich selbst und nicht bei Gott. Ihnen ist die Welt wichtiger als Gott. Da stellt sich die Frage, woran hängen wir unser Herz? Suchen wir nicht auch viel zu oft unser Bestes, anstatt Gottes Ehre? Ja, wir müssen uns selbst prüfen und unsere frommen, schönen, neuen Fassaden fallen lassen. weil Gott keine scheinbar Frommen möchte, deren Herz nicht zu ihren Taten passt. Genauso wenig wie wir in ein schönes neues Haus einziehen würden, das von außen gut aussieht, aber von innen marode ist. Ja, wir brauchen ein reines, ein ehrliches, ein aufrichtiges Herzen vor Gott. Die Reichen zeigen uns hier, wie wir es nicht tun sollen. Ja, unser Geben, unser ganzes Leben soll aus Hingebung zu Gott geschehen, aus Liebe zu ihm. Dieses Prinzip, das Prinzip der richtigen Herzenseinstellung, geht noch weiter. Ja, Jesus macht hier nicht nur deutlich, dass das Thema des Geldes das Eigentliche ist, sondern er verdeutlicht durch dieses Beispiel, durch diese Reichen und durch diese Witwe, was er eben gelehrt hat. Es ist ein Bild, das uns hilft zu verstehen, was er davor gemeint hat, nämlich, dass unser ganzes Leben auf Gott ausgerichtet sein muss. Und es ist egal, ob das beim Beten, beim Singen oder eben beim Spenden ist. Das Entscheidende ist unsere Hingabe zu Gott, unsere Herzenseinstellung. Und hier stehen wir wieder vor einem anderen Problem. Ihr kennt es vielleicht, ihr müsst bald los, schaut auf euer Handy und merkt, dass das Handy fast leer ist. Ihr wollt es nochmal schnell aufladen, steckt den Stecker in die Steckdose, verbindet euer Handy, geht nochmal kurz was erledigen, kommt zurück und merkt, das Handy hat nicht geladen. Ihr habt gedacht, das Handy lädt, weil der Stecker war doch in der Steckdose, das Handy war doch verbunden. Und ja, von außen hat es so ausgeschaut, als würde der Stecker in der Steckdose stecken. Aber der Strom ist nicht geflossen. Genauso ist es auch bei uns, wenn unsere Herzenseinstellung nicht stimmt. Uns fehlt die Kraft Gottes. Ja, wir werden kraftlos. Wir sind wie ein Baum, der innen hohl ist, flache Wurzeln hat, aber von außen noch schön ausschaut. Beim ersten Sturm fällt er um. Ihm fehlt die Kraft. Oft wundern wir uns, warum unser geistiges Leben so schleppend läuft. Warum wir, obwohl wir beten, Bibel lesen und Gottesdienst besuchen, so träge sind in unserem geistigen Leben. Ja, oft fehlt uns die richtige Herzenseinstellung. Wir fallen oft zurück in halbherzige Nachfolge, gehen laue Kompromisse ein, tun Dinge aus Gewohnheit oder vielleicht aus Pflichtgefühl und nicht aus Liebe zu Jesus. Genau deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir uns voll und ganz auf Jesus ausrichten, dass wir eine aufrichtige Herzenshaltung haben. Und wenn ich all meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. So schreibt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 3. Die Witwe dient uns als Vorbild, dass uns genau das nicht passiert. Von ihr können wir genau das lernen, wie wir es mit der richtigen, aufrichtigen Herzenshaltung tun. Auch bei der Witwe geht es um mehr als um das Spenden. Auch hier geht es wieder um das Leben als Ganzes. Wir lesen, dass die Witwe mehr einlegt als alle. Ja, hier ist nicht die Menge des Geldes gemeint. Hier geht es um das Opfer, das sie bringt. Sie gibt nicht wie die Reichen aus Überfluss. Sie gibt nicht das, was sie übrig hat. Sie gibt aus ihrem Mangel, aus ihrer Armut. Sie gibt alles, was sie hat. Und dieses griechische Wort, das hier steht, das drückt diese Größe der Armut aus wie kein anderes Wort. Es meint nicht nur arm, es meint bitter, bitter, bitter arm. Und für eine Witwe in der damaligen Zeit gab es nicht viele Wege, Geld zu verdienen. Sie war also bitterarm, mit wenig Aussicht auf viel Geld in der nächsten Zeit. Ihr Gabe war ein richtiges Opfer. Es war ein richtiger Verlust für sie. Es hat richtig wehgetan, dieses Geld zu geben. Es war keine rituelle Handlung. Es war keine Tradition. Es war keine fromme Gewohnheit. Es war echte Hingabe. Es war Liebe zu Gott. Ja, die Witwe ist eine von diesen Menschen, die das Recht gehabt hätte zu betteln. Sie hätte mit offener Hand vor dem Dom stehen können. Da hätte sie vielleicht am Ende des Tages einige Euro zusammen gehabt. Und anstatt sich was zu essen zu kaufen, hätte sie genau dieses Geld gespendet. Sie hätte es Gott gegeben. Genau so soll auch unser Opfer aussehen. Jesus ruft hier nicht dazu auf, alles zu geben, was wir haben. Gott geht es hier darum, dass wir unsere Motivation, die Motivation, die hinter dem Geben steht, zu hinterfragen. Die Witwe sucht durch das Geben nicht ihren eigenen Vorteil wie die Reichen. Sie gibt, weil sie Gott ehren will. Sie sucht durch das Geben nicht ihr Bestes, sondern Gottes Ehre. Ja, aus menschlicher Perspektive scheint das sinnlos. Warum sollte man alles geben, wenn man eh nichts hat? Wäre es nicht schlauer, dieses bisschen Geld, das man hat, für Essen zu verwenden? Ja, aus menschlicher Perspektive wäre es das. Aber in ihrem Vertrauen auf Gott hat die Witwe alles gegeben, was sie hatte. Wir wissen nicht, wie diese Geschichte weitergeht. Wir lesen weder vorher noch nachher von dieser Witwe. Aber wir lernen diese eine Sache. Sie hat uneingeschränktes Vertrauen gegenüber Gott. Sie spendet all ihr Habe in dem Vertrauen darauf, dass Gott sie versorgt. Ja, sie hat die Hoffnung, die Zuversicht, dass Gott sich kümmert. Und genau dadurch ehren wir Gott, durch dieses Vertrauen. Wir ehren Gott nicht zwingend durch diese großen Geldbeträge, wie es die Reichen getan haben. Wir ehren Gott durch großes Gottvertrauen. Dieses Gottvertrauen kann sich durch hohe Beträge zeigen. Vielleicht gerade dann, wenn man mehr gibt, als man eigentlich übrig hat. Wenn unser Geben ein wirkliches Opfer ist, wenn es uns ein Stückchen weit wehtut. Vielleicht kann es aber auch sein, dass wir dieses Gottvertrauen durch Krankheit zeigen. Weil wir Vertrauen darauf haben, dass Gott uns hält und diese Krankheit durchstehen. Dass wir nicht verbittert werden, sondern ihm alles abgeben. Genauso, wie wir vielleicht auch unseren Kummer und Sorgen abgeben. Auch dadurch ehren wir Gott, wenn wir ihm vertrauen, dass er es schon gut machen wird. Und Gott gibt uns die Zusage, dass er sich für uns sorgt. In Matthäus 6, Vers 25 bis 26 lesen wir: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, unser himmlischer Vater versorgt uns. Er sagt uns zu, dass er uns gibt, was wir brauchen. Und ja, die Sachen, die Gaben, die haben wir, weil er sie uns gibt. Es ist seine Gnade. Und egal, ob es viel oder wenig sind, die Gaben sind Gottes Gaben. Und es passt genau richtig für uns. Es ist nicht zu viel für uns und es ist nicht zu wenig. Ja, von der Witwe können wir hier lernen, dass sie nicht nur weiß, dass sie auf Gott vertrauen kann. Das tun wir alle, sondern sie tut es auch. Ihr Glaube an Gott ist größer und stärker als ihre Angst und ihre Sorgen. Es ist ganz normal, dass wir Ängste und Sorgen haben. Diese Witwe hatte mit Sicherheit auch Ängste und Sorgen. Aber Gott ist größer als diese Ängste und diese Sorgen. Ja, wie oft sorgen wir uns, anstatt auf Gott zu vertrauen? Wie oft ist unsere Sorge, unser Kummer größer als unser Vertrauen? Ja, auch hier können wir von den Jüngern lernen, die Jesus nachfolgten. Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach. Und sie sind einfach nachgefolgt, im Vertrauen darauf, dass Jesus es gut macht. Er hatte nichts Irdisches, was ihnen irgendwie begehrlich vorkommen könnte. Jesus hatte weder viel Geld, noch hat er gewusst, wo er am Abend schlafen wird. Er ist durch das Land gezogen, von Stadt zu Stadt und hat einfach nur gepredigt. Und die Jünger haben im vollen Vertrauen auf Jesus nachgefolgt. Ja, Gottvertrauen führt zu Nachfolge. Und radikales, komplettes Gottvertrauen führt zu radikaler, kompletter Nachfolge. Eine Nachfolge, die kompromisslos ist, beginnt mit einem Vertrauen auf Gott, das kompromisslos ist. Hier stehen wieder Herz und Hand im Zusammenhang. Die Herzenseinstellung, das Vertrauen auf Gott, entscheidet über unsere Handlungen, ja auch über den Wert unserer Handlungen. Hier stellt sich die große Frage, aber wie machen wir das? Wie bekommen wir diese Herzenseinstellung? Wie bekommen wir dieses Gottvertrauen? Wie können wir so nachfolgen? Und auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Es gibt nicht diese eine Regel, die alles ändert, die das Problem einfach im Fingerschnipsen löst. Ja, es ist nicht wie bei dem Handy-Ladekabel, das wir reinstecken und einige Minuten später haben wir das aufgeladene Handy in der Hand. Hier geht es um einen kontinuierlichen Kampf. Ja, wir werden oft versucht und wir halten der Versuchung oft nicht stand. Aber ohne die Kraft Gottes, die uns der Heilige Geist gibt, ist echte Nachfolge unmöglich. Und genau deshalb brauchen wir Gebet. Es ist nichts Neues für uns. Wie oft hören wir, dass wir mehr beten sollen? Aber es ist auch wichtig, dass wir das so oft hören, weil wir immer wieder daran erinnert werden müssen. Denn letztlich müssen wir beten, nicht damit wir etwas tun, sondern damit Gott etwas tut, nämlich in uns. Wir müssen beten, dass wir die richtige Herzenseinstellung haben. Bitte, dass Gott uns die Kraft gibt, zu seiner Ehre zu leben, ihm so radikal, so komplett nachzufolgen. Ja, bete, dass du im Vertrauen auf ihn lebst, wie es die Witwe vorgelebt hat. Ein weiterer Punkt ist die Freude am Herrn und an den Dingen, die er uns schenkt. Wie oft denken wir an die großen Dinge, die uns Gott gibt? Und es ist auch gut so, dass wir daran denken. Aber wir sollen nicht vergessen, an die kleinen Dinge zu denken, die uns Gott gibt. Ja, wir danken Gott für das Kreuz, für unsere Vergebung, die wir in ihm haben. Und es ist auch gut so. Das sollen wir weiterhin tun. Das ist genau richtig. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es auch Gott ist, der uns die kleinen Dinge gibt. Ja, ist uns bewusst, dass es Gottes Gnade ist, die uns hat heute Morgen aufstehen lassen, die uns tagtäglich mit Essen versorgt, sodass wir nicht hungern müssen. Dass es Gottes Gnade ist, die uns diesen Gottesdienst hier feiern lässt. Die Liste kann man noch weiterführen. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können, ob es große oder kleine sind. Und wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass wir aus Gottes Gnade leben, dann führt uns das in tiefe Demut. Ja, wenn wir erkennen, dass nicht wir das Zentrum sind, sondern dass Gott das Zentrum ist, ja, dann haben wir die richtige Herzenseinstellung. Der letzte Punkt ist, dass wir die Herrlichkeit Christi erkennen müssen. Ja, sie muss unser Herz erreichen, dass sie uns verändert. Sie führt uns zu komplettem Gottesvertrauen. Die Herrlichkeit Christi ermutigt uns, gibt uns Kraft, gibt uns tiefe Zufriedenheit. Ja, sie erfüllt uns wahrhaftig. Wir sehen diese Herrlichkeit Christi, indem wir aufs Kreuz blicken. John Owen sagt: Im gläubigen Anschauen der Herrlichkeit Christi werden unsere Seelen Ruhe finden. Unsere Sinne neigen dazu, von Ruhelosigkeit, Ängsten, Sorgen, Gefahren und Kummer erfüllt zu sein, von ungezügelten Leidenschaften und Lüsten. All das stürzte unsere Gedankenwelt in ein Chaos von Finsternis und Verwirrung. Doch sobald sich unsere Seelen der Herrlichkeit Christi zuwenden, finden auch unsere Sinne Ruhe und Frieden. Weiter benutze das Bild der Dämmerung für unser Leben. Er sagt, dass die Herrlichkeit Gottes das Licht ist. Und in unserem Leben sehen wir dieses Licht nicht klar und deutlich. Genauso wie wenig, wie wir das Licht in der Dämmerung klar und deutlich sehen. Aber durch intensives Bibelstudium, durch das Lesen der Bibel, das Nachsinnen darüber und das Beten darüber, suchen wir dieses Licht. Wir gehen mit jedem Bibel lesen, mit jedem Beten, mit jedem Nachdenken über Gott, einen Schritt auf dieses Licht hinzu. Und irgendwann sehen wir es in seiner vollen Strahlkraft. Die Bibel führt uns von Anfang bis Ende direkt zum Kreuz. Und genau das bedeutet wahre Nachfolge. Auf Jesus zu schauen, aufs Kreuz zu schauen. Ja, nur 2 Tage, nachdem Jesus im Tempel diese Witwe und diese Reichen gesehen hat, nachdem er all diese Dinge gepredigt hat, gibt er sich aus Liebe zu uns als Opfer hin. Er stirbt für uns am Kreuz. Wenn wir diese Liebe mehr verstehen, erkennen wir die Herrlichkeit Gottes mehr. Und genau dann werden wir in das Bild seines Sohnes verwandelt. Amen. Ich bete.